Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Herzlich willkommen, Massimo Maio ist hier. Wir fragen uns, wie das denn kommt, dass jetzt, wo Queen Elizabeth II. Gestorben ist, es scheinbar so viel Identifikation mit ihr gibt. Die Trauer ist natürlich nachvollziehbar, nach 70 Jahren Thron, 70 Jahren Öffentlichkeit, Königin. Aber diese Identifikation mit einer Monarchin von Menschen, die doch eigentlich in einer demokratischen, republikanischen Gesellschaft leben, woher kommt das? Der Kulturjournalist Robert Rothefer, der lebt seit 25 Jahren in London und der sagt, dieses Identifizieren, das hat weniger mit der politischen Präsenz der Queen zu tun, sondern vielmehr mit ihrer popkulturellen Präsenz, quasi seit Beginn der großen Popkultur in den 50er Jahren. Ich habe mit Robert Rothefer gesprochen und ich habe ihn gebeten, das mal konkreter zu machen. Inwiefern war die Queen wirklich Teil der Popkultur, weil sie war ja doch auch sehr traditionell und hat sich nicht unbedingt wie ein Popstar gegeben.
Ja, da haben Sie völlig recht. Das ist irgendwie der paradoxe Teil Ihres Appeals, dass sie so erschienen ist, als wäre sie nicht Pop. Also so, als stünde jede ihrer Handlungen im Dienst jetzt nur eines Protokolls und einer straffen Pflichterfüllung. Aber genau damit hat sie einen der ältesten Tricks der Popkultur beherrscht, nämlich dieses glaubhaft Natürliche, so steif das in diesem Fall auch war, im Artefakt eigentlich der Inszenierung. Also die Queen war zum Beispiel die erste Monarchin, die das Medium Fernsehen verwendet hat. Im Jahr 1957 hat sie ihre erste Weihnachtsansprache im Fernsehen gehalten, und zwar aus dem Sandringham Palace in Norfolk. Ich habe da einen Ausschnitt daraus vorbereitet. Es ist ganz interessant zu hören, ja, wie sie da in förmlichem Ton die SeherInnen begrüßt und gleich zu Anfang erklärt, dass auch ihre Familie sich immer zum Fernsehen versammelt. Also das haben wir gemeinsam, ne? Also da wird also eine Intimität hergestellt, da wird Privatsphäre inszeniert, und das ist für mich ganz eindeutig ein popkultureller Moment.
Happy Christmas. 25 years ago, my grandfather broadcast the first of these Christmas messages. Today is another landmark. Because television has made it possible for many of you to see me in your homes on Christmas Day. My own family often gather round to watch television, as they are at this moment. And that is how I imagine you now. I very much hope that this new medium will make my Christmas message more personal and direct.
Ja, das ist schon sehr spannend, wie sie da total sich natürlich der Wirkung total bewusst ist und wie sie ja fast so eine Medienanalyse da bringt. 1957 zu Weihnachten. Ja, sehr spannend.
Ja, genau. Also sie hofft, sagt sie, dass dieses neue Medium den Kontakt zu ihr persönlicher und direkter macht. Sie haben jetzt eben die Bilder nicht dazu gesehen. Da sitzt sie an ihrem Schreibtisch in einem Abendkleid und hinter ihr sind die Bilder, die Fotos der königlichen Familie. Und sie vergleicht, da haben wir gehört, die eigene Familie mit der des Publikums. Sie sitzen jetzt genauso wie wir hier. Und diese Verkleinerung der eigenen Rolle, also diese Verbürgerlichung ihres Status, die war gewissermaßen eigentlich ihre Kunstfigur, also ihre Lebensrolle. Das ist nämlich ja 1957, also wir befinden uns im Jahr nach der Suez-Krise, die den, wenn man so will, Untergang Großbritanniens als Empire besiegelt hat, als Empire, das auf eigene Faust jetzt Weltpolitik machen kann. Und Elisabeth erkennt hier in einem Moment, der eigentlich eine Existenzkrise für die Autorität der Monarchie ist, ihren Wert als etwas zum Festhalten für die Verunsicherten. Und sie verwendet dafür die Intimität des neuen Mediums.
Genau, damals war es noch das neue Medium. Und eigentlich kann man doch sagen, dass sie bis zu den letzten Jahren ihres Lebens irgendwie an diesem TV-Medium festgehalten hat, oder?
Genau, also denken wir zum Beispiel an den Sketch, den sie zusammen mit einer anderen Popfigur, nämlich Paddington Bear, beim Platinum Jubilee drehen hat lassen. Wobei sie auch hier mit ihrer sehr bürgerlichen Trademark der Handtasche gespielt hat. Die Handtasche, in der sie den Orangenmarmeladen-Sandwich mitführt, ganz volkstümlich. Das wiederum natürlich eine Fortsetzung ihres Auftritts mit James Bond bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 2012 in London, wo sie übrigens selbst eine entsprechende Rolle vom Regisseur eingefordert hat. Aber sie war natürlich auch eine von anderen verkörperte Präsenz, zum Beispiel Helen Mirren im Film The Queen 2006 oder dann aktueller Claire Foy und Olivia Colman im Netflix-Drama The Crown, dass die Windsors dann auch wieder als Marke global vertieft hat. Wobei ja auch hier wieder die Frage ist, was für einen Schaden die Windsors jetzt als öffentlich fehlbare Gestalten, als die sie da auch dargestellt worden sind, durch den Verlust dieser integrativen Hauptfigur erleiden werden. Das ist jetzt Vielleicht eine andere Frage oder auch nicht, denn das war ja auch wieder die verwundbare Kehrseite dieser Selbstinszenierung als Medienphänomen, nämlich das Sichtbarwerden der nicht immer so ansehnlichen Privatsphäre dahinter.
Darüber wurde natürlich sehr viel gesprochen auch, aber ein anderes Medium, eine andere Bühne, wo die Queen ja auch sehr präsent war, ist die Bühne der Popmusik. Ne? Wie kann man das zusammenfassen? Ja, welche Relevanz? Vorher
angesprochen.
Genau.
Ja, genau. Also, ich glaube, wir würden es ja jetzt am besten mit einem Musikbeispiel, einem anderen beantworten. Zu dem ich dann nachher gerne noch was Erklärendes sagen will. Das 22-Sekunden-Stück am Ende des Albums Abbey Road der Beatles 1969. Her Majesty.
Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah.
Ja, also das berühmte plötzliche Ende von Paul McCartneys respektlosem Liedchen Her Majesty, auf dem der Chronologie der Aufnahmen nach letzten Beatles-Album Abbey Road. Er sagt, die Königin ist ja ein nettes Mädchen, aber sie hat nicht viel zu sagen. Sehr frech von einem Mann, der sich dann Jahrzehnte später von der Königin zum Sir hat schlagen lassen. Aber 1969, als dieses Stück aufgenommen wurde, da war sie eigentlich erst 4 Jahre her, dass die Beatles wie langhaarige Wesen von einem anderen Stern oder aus der Zukunft in der verzopften alten Welt des Buckingham Palace erschienen sind, als man ihnen einen Orden, den MBE, Member of the British Empire, für ihre Verdienste um die Musikexportindustrie verliehen hat. Das war damals die Idee des Labour-Premiers Harold Wilson gewesen und die Königin war klug genug, da mitzuspielen. John Lennon hat ihr den Orden dann 1969 als antiimperialistische Protestgeste zurückgeworfen. Und am Umgang des Pop mit der Königin kann man ja aber auch eben sehen, wie sich ihr Stellenwert über die Jahrzehnte ändert. Sie haben ja vorher schon die Sex Pistols gespielt zum silbernen Jubiläum 1977.
Genau, diese berühmte Single natürlich, God Save the Queen, die ja damals ein ziemlicher Skandal war, ne? Von der BBC verboten. Und dann, man weiß es nicht genau, angeblich künstlich ferngehalten von der Nummer 1 der Charts.
Ja, genau. Und da wird eben, wir haben es vorhin gehört, Queen of Fascist Regime gereimt und she ain't no human being, sie ist förmlich entmenscht. Aber schon 1968, 9 Jahre später, ist die Perspektive etwas verändert, als The Smiths The Queen is Dead auf dem gleichnamigen Album singen, im selben Song, sieht Sänger Morrissey sich als Eindringling in den Palast und die Königin sagt zu ihm, er kann ja nicht singen und er erwidert, sollten Sie mich mal Klavier spielen hören. Also sie ist von einer Autoritätsfigur des Establishments, die sie Mitte der 60s noch war, vom Symbol der Unterdrückung, als dass die Sex Pistols sie porträtiert haben, auch wenn das jetzt Johnny Rotten, ich weiß schon, heute revisionistisch affirmativ auszulegen beliebt, aber auf jeden Fall ist sie bis in die 80er Jahre dann selbst in den Augen des antiroyalistischen Morrissey zu einer fast niedlichen Figur geworden. Aber die Ironie ist ja, dass auch die Popmusik selbst, oder sagen wir besser die weiße britische Gitarrenmusik, diesen hierarchischen Abstieg parallel mit ihr durchgemacht hat in der Zwischenzeit. Man begegnet einander auf gleicher Höhe, ironisiert und beobachtend, nicht mitten in, sondern neben den Ereignissen stehend. Und das ist eine Rolle, die die Queen angenommen hat und mit der sie auch den Rest ihrer, wenn man so will, Pop-Karriere lang gespielt hat.
Auf so vielen Ebenen miteinander verwoben. Die Geschichte der Queen und die Geschichte der Popkultur. Das kann man zusammen erzählen. Und das macht auf jeden Fall Robert Rothefer hier im Kompressor-Podcast.